Themenserie ist, wie schon beschrieben, Gottvertrauen. Und wir haben die drei größere Blöcke, zu denen dann jeweils ein paar Predigten gehören, aufgeteilt. Der erste Block, den haben wir mit dem letzten Gottesdienst abgeschlossen, da ging es in der Frage Gottvertrauen um, wer ist eigentlich dieser Gott, auf den man da vertrauen soll oder darf? Inwiefern ist er vertrauenswürdig als Charakter, als Person? Und nachdem wir darüber in drei Gottesdiensten nachgedacht haben, kommen wir jetzt zu der Frage, was ist denn eigentlich das konkrete Versprechen oder die Zusage, auf die wir vertrauen wollen? Ich glaube, viel Enttäuschung, so im normalen Leben, aber auch im christlichen Glauben, geht damit einher, dass wir uns an Versprechen klammern, die uns möglicherweise nie gegeben wurden. Mal ein leichtes Beispiel aus vielleicht zu manchem Alltag. Das Kind zeigt seiner Mama im Geschäft oder im Prospekt die neue Lego-Burg. Man sagt, Mama, die sieht so schön aus, die hätte ich so gerne. Und als dann der Geburtstag endlich da ist, packt das Kind furchtbar enttäuscht die neue kleine Polizeistation von Lego aus. Und sagt, Mama, du hast es mir doch versprochen, dass ich die neue große Burg bekomme. Hat sie es ihm versprochen? Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht hat er sich einfach nur gewünscht, dass es ihm versprochen hat. Heute ist das Thema, was ist uns eigentlich versprochen? Und konkret ist es einem Christen versprochen, dass das Leben mit Gott leicht wird. Dass das Leben mit Gott immer leicht ist. Und wenn nein, was denn dann? Dazu stellen wir zwei Bibelstellen gegenüber. Ich fange mal mit der ersten an, die findet ihr in Matthäus 11, Vers 28 bis 30. Da sagt Jesus Folgendes: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Kommt her zu mir, alle Mühseligen, alle, die ihr müde seid, alle überlasteten Arbeiter. Kommt her zu mir, alle Beladenen, alle, die ihr große und schwere Lasten zu schultern habt. In der Gesellschaft, in der viele damals auf den Äckern arbeiten mussten und diese Worte Jesu gehört haben, in der Gesellschaft, in der es nicht viel regnet und in der man bis spät schuften musste, fühlen sich viele von diesen Worten angesprochen. Kommt zu mir alle, Mühselige, Beladene, Überlastete. Ich will euch erquicken. Ich will euch erfrischen, euch durchatmen lassen. Eine Pause gönnen, steht da fast wörtlich im Griechischen. Und dann sagt er, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Was ist mit diesem Joch gemeint? Ein Joch, das ist eigentlich ein Holz meistens gewesen, das oben am Kopf gebogen war, sodass man, also wo dann nochmal ein Teil dran kam, das gebogen war, sodass man es Menschen oder meistens Tieren auf die Schultern oder den Hals legen konnte. Wurde benutzt, um Lasten zu ziehen oder zum Beispiel den Pflug zu ziehen. Und wenn da zwei Tiere eingespannt wurden in ein Joch, dann war es so, dass es immer zwei von der gleichen Art sein mussten. Denn sie mussten ähnlich groß und ähnlich stark sein. Wenn einer da nach vorne prescht und der andere nicht hinterherkommt, dann hilft das mit dem Joch nichts. Das Joch ist also kein Mittel, um der Arbeit aus dem Weg zu gehen. Das Joch ist gerade ein Arbeitsgerät, aber eins, was die Arbeit leichter machen soll. Und das Joch ist eine Metapher, ein Symbol, was damals viel in Predigten verwendet wurde, wo Rabbiner, religiöse Lehrer viel von dem Joch gesprochen haben. Und wenn sie das Joch metaphorisch benutzt haben, dann haben sie meistens damit das Joch der himmlischen Königsherrschaft, der Königsherrschaft Gottes gemeint. Und viele Neutestamentliche Wissenschaftler würden sagen, Jesus meint gerade dieses Joch der Königsherrschaft Gottes und sagt, das Joch, von dem alle reden, dass ihr die Königsherrschaft Gottes auf eure Schultern legen sollt, das ist mein Joch. Und dieses Joch bedeutet, wenn ihr mich anschaut, wenn ihr seht, wie ich lebe, wie ich den Menschen zugewandt lebe, wie ich handle, wovon ich spreche, dann seht ihr, wie es sieht, unter Gottes Joch zu gehen. Kommt mit mir unter dieses Joch, denn Gottes Joch, seine Herrschaft, ist gnädig und die Last ist leicht.
Also hört sich das ja doch ein bisschen an, als ob als Christen wir ein leichteres Leben haben. Aber die zweite Bibelstelle, die wir uns ausgesucht haben, um im Vergleich zu der Bibelstelle, die der Marco gerade vorgestellt hat, steht in Matthäus 16, 21 bis 28, und das ist die erste von drei Passionspredigten, die Jesus hält. Und da sind zwei bekannte Verse, die lese ich gerade mal vor. Da steht: Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Hier wird eine Frage mit drei Bedingungen und einem Versprechen verbunden. Die Frage ist: Will mir jemand nachfolgen? Man kann es auch übersetzen mit: Will mir jemand hinterhergehen? Und das fragt Jesus seine Jünger, die zu dem Zeitpunkt schon 3 Jahre hinter ihm hergegangen sind. Fragt er: Will mir jemand hinterhergehen? Oder mir nachgehen? Und das verbindet er mit drei Bedingungen. Die erste Bedingung ist, der verleugne sich selbst. Und der Duden sagt, bei Verleugnen sich nicht mehr zu jemandem oder etwas bekennen. Oder in dem Fall hier, sich selbst verleugnen, nicht dem eigenen Wesen gemäß handeln. Nicht dem eigenen Wesen gemäß handeln, finde ich hier sehr interessant. Denn nur wenige Verse davor spricht Jesus das erste Mal sein Leiden und sein Tod an. Worauf Petrus dann antwortet: Niemals, Herr, sagt er, auf keinen Fall darf so etwas mit dir geschehen. Und Jesus antwortete mit den ziemlich direkten Worten: Geh weg von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Was menschlich ist, ist nach seinem Wesen zu handeln. Das machen wir ja alle. Wenn wir Hunger bekommen, essen wir. Das ist einfach menschlich. Man handelt einfach danach. Aber was göttlich ist, ist, sich selbst zu verleugnen, Gottes Willen höher zu schätzen und auch selbstlos für andere zu handeln. Das ist selbstlos und man verleugnet sich selbst, so wie Jesus es vorhat. Der zweite und der dritte Bedingung, er sagt, nehmt sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Natürlich kennen wir die Auslegung von dem Kreuz, dass es hier um Leid geht, oder um Krankheiten. Doch in meiner Exegese würde ich eher sagen, dass es hier tatsächlich um ein Kreuz geht. Jesus deutet seinen Tod an in Zeilen davor und sagt an seinen Jüngern: Wer mir nachgehen möchte, muss auch sein Kreuz auf sich nehmen. Und somit spielt er direkt an auf den Tod am Kreuz, weil es eine klare Anspielung ist auf den römischen Tod am Kreuz, wie Verbrecher gestorben sind zu dem Zeitpunkt. Somit sagt konkret Jesus über seine Situation zu den Jüngern, also es ist kein Gleichnis oder keine Metapher, was er da sagt, sondern er sagt konkret und ganz klar: Ich muss leiden und sterben. Und wer mir nachgehen möchte, wird auch sterben.
Also im wahrsten Sinne des Wortes nachgehen.
Genau, er sagt: Ich gehe da jetzt hin und jeder, der mir hinterherläuft, wird auch sterben. Krass. Ja, ist so. Und es hört sich jetzt Äh, Das hört sich jetzt gar nicht an, als ob es denen besser geht dadurch. Er verspricht ihm eigentlich Tod. Zwar wissen wir, dass keiner der Jünger Jesus konkret nachgegangen ist. Die haben alle, sind alle weggelaufen, als Jesus verraten wurde. Und bei, bis auf Petrus, der ist ihm nachgegangen. Und Petrus schafft es dann, dass er Jesus verleugnet. Dreimal, die Geschichte kennen wir ja auch. Und das ist die einzigste Stelle im Matthäus-Evangelium, wo das Wort verleugnen tatsächlich nochmal auftaucht. Also Jesus spricht, der soll sich selbst verleugnen. Und dann wird es nur einmal noch verwendet, aber diesmal verleugnet Petrus nicht sich selbst, sondern Jesus, um halt sein Leben zu retten. Doch jetzt wieder zurück zu den Versen. Ich habe ja gesagt, er stellt eine Frage mit drei Bedingungen und einem Versprechen. Und das Versprechen, was dann folgt, ist: Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verlieren will, wer sein Leben verliert um meinen Willen, der wird es finden. Hier geht es wiederum um ein selbstloses Verlieren. Eine selbstlose Liebe, so wie Jesus es vorhat zu dem Zeitpunkt. Jesus nimmt sein Kreuz auf sich, er verleugnet sich selbst und stirbt am Kreuz. Das ist ja auch der Grund, warum wir heute hier alle sitzen. Hätte Jesus sich nicht selbst verleugnet und wäre nicht am Kreuz gestorben, wäre es keiner von uns heute hier. Aber zurück zum Petrus. Wäre Petrus Jesus nachgefolgt und hätte sich selbst verleugnet, dann hieß es für ihn konkret Tod. Und wie hätte er dann Leben gewinnen können, wenn er dann tot wäre? Wäre das ewiges Leben? Fragezeichen. Und somit komme ich zurück zu dir, Marco, weil das war jetzt ein sehr, sehr schwieriger Text. Verspricht Jesus dort direkt Tod und Leid, wenn man ihm nachfolgt? Nobody said it was easy.
Also ich glaube, was er konkret verspricht, ist, das Leben zu finden. Das heißt, ein Leben zu finden, das es wirklich wert ist, dass man dafür lebt. Und in dem Text, den ich vorhin gelesen habe, was er konkret verspricht, ist Ruhe und Erfrischung zu finden. Aber er sagt auch davor, kommt her zu mir und nehmt mein Joch auf euch. Und er sagt auch an deiner Stelle, lasst euer Leben los, verliert's um meinetwillen, dann werdet ihr es finden, dann werdet ihr ein Leben finden, das es wert ist, gelebt zu werden. Das sind beide Stellen, die im Matthäus-Evangelium stehen und beide Stellen, wo Jesus etwas darüber sagt, wie es ist, mit ihm durchs Leben zu gehen. Und er macht es dann am Bild vom Kreuz deutlich und sagt, nehmt das Kreuz auf euch. Er verspricht Ruhe und verspricht Leben, sagt aber auch, dass der Weg viel kosten kann. Ich finde es ziemlich beachtlich, wenn man Jesus anschaut, wie er über seinen Auftrag und das, was er auf dieser Welt vorhat, spricht, dann kommt da nicht so ein PR-Typ rüber, der Werbung macht und den Menschen das Blaue vom Himmel verspricht, sondern er wird häufig von Leuten angesprochen, die ihn faszinierend finden und sagen so, ey, ich möchte dir nachfolgen, wie sieht's aus, kann ich mitkommen? Und Jesus fragt die Menschen, bist du sicher? Es wird viel kosten und du wirst auch manches loslassen müssen. Du wirst manches loslassen müssen, an das du dich so klammerst, als wäre es das Wichtigste in deinem Leben. Manchmal hört sich die christliche Geschichte, die wir uns in der westlichen Welt erzählen, so an, als würden wir Tickets anbieten für einen himmlischen Ort. Und wenn man das Ticket hat, dann kann man sich darauf freuen, das Leben ein bisschen genießen, hat noch ein paar Unwegsamkeiten zu erleben, aber irgendwann, dann ist man halt da, an diesem Ort. Und ich glaube, dass Jesu Geschichte anders geht. Dass er die Leute einlädt auf eine Reise. Eine Reise mit ihm zusammen. Und auf dieser Reise gibt es ruhige Etappen mit wunderschönen Aussichten.
Aber es gibt auch Etappen steiler und beschwerlicher Anstiege. Und er verdeutlicht, dass damit mit ihm unter einem Joch zu gehen oder das Kreuz zu tragen. Und ich finde vor allem, das Kreuz klingt da ziemlich hart, so als Metapher. Wie ist es denn mit dem Kreuz tragen? Ist es heute noch irgendwie relevant?
Ja. Ja, warum? Natürlich ist das Kreuztragen heute relevant, auch wenn wir hier in Deutschland leben und wir Religionsfreiheit haben und das in anderen Ländern anders ist, wo man für seinen Glauben sterben muss, wie in Nordkorea, Irak, Afghanistan, Syrien, Somalia, Sudan. Es gibt einige Länder, wo Christen tatsächlich ihr Kreuz auf sich nehmen und das den Tod bedeutet. Aber was bedeutet das für uns Christen in Deutschland? Selbstloses Verlieren meines Lebens kann auch bedeuten, durch mein Lieben und Mitleiden mit Menschen, wenn ich mich bewusst einsetze für das Leben anderer, für Menschen zu kämpfen, sie im Leid zu tragen und sie zu trösten, ist für mich eine selbstlose Tat genauso, also ist eine selbstlose Tat, für die uns Jesus berufen hat. Aufzuhören, um unser eigenes Leben alles zu drehen und es dreht sich alles nur noch um, was ich kann und was ich mache und was ich tun muss, sondern sich wirklich einzusetzen und zu kämpfen für den Mitmenschen, selbstlos zu lieben. Und ich glaube, dass man dadurch tatsächlich das Leben finden wird. Zwar zeigt uns Jesus durch seine Tat am Kreuz, dass er nicht nur für uns lebt, aber auch für uns leidet und auch für uns stirbt. Wenn das Sterben wegfällt, bleibt immer noch, dass wir für andere leben und leiden können. Aber Marco, sag mal, wie sieht denn das konkret aus?
Ich habe versucht, für mich so ein Bild zu finden, wie ich das aus meinem Leben kenne, wenn du fragst, wie es konkret aussieht. Ich stelle mir vor, ich bin unterwegs auf dieser Reise, zu der mich Jesus irgendwie gesagt hat, Marco, kommst du mit? Und bin dabei wirklich wie mit Jesus, obwohl er vor 2000 Jahren gelebt hat, verbunden, wie vielleicht dieses Bild von dem Joch deutlich macht. Wir gehen zusammen. Das heißt, wir ziehen an einem Strang, gehen zu zweit unter einem Joch, das bedeutet, das Joch kann keiner von uns alleine tragen. Und das heißt auch, dass man irgendwie einen Gleichschritt gehen muss, wenn zwei da zusammenlaufen. Das heißt, Jesus lässt sich auf mein Tempo ein, auf das, was ich gehen kann. Oder er motiviert mich, mit ihm Schritt zu halten, so wie ich das eben kann. Aber wir gehen da zusammen, so wie nicht zwei ganz unterschiedliche Tiere unter einem Joch laufen können. Das ist erstmal eine verrückte Vorstellung, aber ich glaube, irgendwie lässt sich Jesus da auf mich ein und geht mit mir mit in mein Tempo. Und mit Jesus unterwegs zu sein, auf dieser Reise, ist für mich manchmal anstrengend. Weil Jesus so ein Typ ist, mit dem man zusammenläuft und der sieht andere Menschen am Wegesrand von dieser Reise. Und der hält plötzlich an, wenn ich eigentlich nach Hause möchte. Und Jesus hält an. Weil er irgendjemand sieht am Wegesrand und sich unterbrechen lässt. Du hast gesagt, dass das Kreuz so ein Symbol dafür ist, als Jesus für andere lebt und mit anderen leidet und andere aus ihren Situationen herausholen möchte. Das macht er, indem er sich in ihre Situation begibt und ihnen heraushilft. Und für mich heißt das Kreuz Jesu tragen, mich von der Situation anderer treffen zu lassen. Mich von Jesus unterbrechen zu lassen, wenn er irgendjemanden am Wegesrand sieht und mich auf die Situation der Menschen einzulassen. Das bedeutet für mich manchmal, dass mich manche Schicksale sprachlos machen und ich nicht mehr weiß, was ich den Leuten sagen soll. Das bedeutet für mich manchmal einfach nur da zu sitzen und zuzuhören und dann diesen Jesus neben mir anzuflehen, dass er was tun soll. Aber manchmal bedeutet es für mich auch, dass ich selbst mit anpacken kann, ganz praktisch. Eine Geschichte von mir. Ich laufe durch meine Nachbarschaft, möchte nach Hause und mir fällt ein Typ auf, der wirklich im wahrsten Sinne des Wortes am Straßenrand sitzt.
Und in meinem Kopf denkt es irgendwie, sprich ihn an. Und ich denke so, nicht jetzt. Das ist kein guter Zeitpunkt. Ich muss nach Hause. Vielleicht, wenn er nächstes Mal da nochmal sitzt, dann können wir nochmal drüber reden. Nächstes Mal gehe ich da wieder vorbei, ist direkt vor meinem Haus. Der Typ sitzt wieder da, wieder die Stimme in meinem Kopf. Sprich ihn an. Ich muss noch kurz was holen, wenn er später noch da sitzt. Vielleicht. Er saß später immer noch da und ich bin zu ihm hingegangen, habe ihn angesprochen. Es war eine seltsame Smalltalk-Situation. Wir wussten nicht so richtig, was wir sagen sollen, aber wir haben miteinander geredet. Was war das jetzt, Jesus? Das nächste Mal laufe ich da vorbei, der Typ sitzt wieder da. Wir kommen miteinander ins Gespräch, sehen uns täglich, lernen uns kennen, unsere Geschichten, treffen uns. Ich lade ihn mal zum Kaffee ins Kino ein und es entwickelt sich eine Art Freundschaft. Und ich glaube, dass es ihm und mir gut getan hat, sich darauf einzulassen. Und deswegen macht mit Jesus unterwegs sein das Leben, das war jetzt ein ganz kleines, einfaches Beispiel, manchmal unberechenbarer, anstrengender, manchmal nerviger, aber auch erfüllt und lebenswert. Und manchmal bin ich mit ihm unterwegs und sehe jemanden und denke mir, ich habe es verstanden, Jesus, die da hinten am Wegesrand brauchen mich, da muss ich hin. Die brauchen mich. So habe ich zum Beispiel mal gedacht, ich gucke mal, wo in meiner Umgebung es Treffen gibt, wo ich bestimmt dazustoßen sollte und habe gefunden, dass sich Hartz-IV-Empfänger zu einem gemeinsamen Mittagessen freitags treffen und gedacht, die brauchen mich, da gehe ich hin. Bin da hingegangen, habe mich dazugesetzt für 2 Stunden. Keiner hat mit mir geredet, ich wusste nicht, was ich sagen soll. Habe so zwischendrin gesagt, hallo, ich bin der Marco. Ja, das war's. Und am Schluss durfte ich zumindest abspülen und bin dann mit dem seltsamen Gefühl danach nach Hause gegangen, hier braucht keiner den Marco. Das war verstörend, aber sehr befreiend. Ich bin jemand, der denkt, die Etappen sind immer steil und anstrengend und ich bin da, um für andere zu geben. Und durch solche Beispiele merke ich, ich bin beides zugleich. Ich bin der, der für andere geben darf, der das Kreuz mittragen darf sozusagen. Ich bin aber auch der, der auch Pausen und Ruhe braucht. Ich bin der, der anderen helfen kann und der gebraucht wird. Und ich bin der, der manchmal sowas mit gar nicht gebraucht wird. Ich bin beides. Ich bin der, der mühselig und beladen ist und der von Jesus aufgefordert ist, das Kreuz auf sich zu nehmen und mit ihm zu gehen. Und ich glaube, diese Balance von beiden Stellen, von beidem, was Jesus hier anspricht, die funktioniert nur, wenn ich die Reise nicht alleine bestreite. Ich stelle mir so vor, dass nicht nur ich mit Jesus auf dieser Reise bin und wir miteinander verbunden sind, sondern dass ihr alle und noch weitere Leute da auch unterwegs sind. Und oft spricht der Jesus, der mit anderen unterwegs ist, irgendwie deutlicher zu mir, als ich das durch meine Verbindung verstehe. Oft brauche ich das von anderen, die mit ihm unterwegs sind, zu hören, Marco, beweg dich, mach was, hier bist du genau richtig. Oder ich brauche es zu hören, Marco, mach mal eine Pause, hier braucht dich keiner. Und selbst wenn dich jemand braucht, du brauchst jetzt auch mal eine Pause. Oder ich brauche es zu merken, dass ich die Aufgaben, die ich sehe, nicht alleine schultern kann und dass wir zusammen da dran müssen. Das ist so ein Bild für mich, wie ich mir das vorstelle, wie wir da alle zusammen auf dieser Reise unterwegs sind. Und ich glaube, um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, das abzuschließen, dass wir nicht das Versprechen haben, dass mit Gott alles leicht, alles erfolgreich und alles in unserem Sinne glücklich endet. Ich glaube nicht, dass alle Probleme weg sind. Aber ich glaube, dass uns ein Leben versprochen ist, dass lebenswert ist, dass es wirklich wert ist, gelebt zu werden, dass es wert ist, sich einzusetzen, dass es wert ist, aber auch zu erleben, wie sich andere für mich einsetzen, wie sich Gott für mich einsetzt. Und ich glaube, dass alle Widrigkeiten und harten Seiten des Lebens das nicht kaputt machen können, dass da Gott neben und mit uns ist. Und ich möchte schließen mit einem Wort von Dietrich Bonhoeffer, der das Joch und das Kreuz einfach in eins gepackt hat und das miteinander verglichen hat und sagt, Unter diesem Kreuz zu gehen, ist nicht Elend und nicht Verzweiflung, sondern Erquickung und Ruhe für die Seelen. Ist höchste Freude. Hier gehen wir nicht mehr unter selbstgemachten Gesetzen und Lasten, sondern unter dem Joch dessen, der uns kennt und der selbst mit unter dem Joch geht. Unter seinem Joch sind wir seiner Nähe und Gemeinschaft gewiss.